ARD Sounds.
Matthias Hund bringt sehr viel Expertise mit. Es ist ein reibungsloser Übergang und darüber freue ich mich sehr.
Also von Selfies auf Social Media lasse ich mich nicht beeindrucken. Der Lebenslauf war da sehr beeindruckend und von daher habe ich mich für Herrn Hund entschieden. Herr Hund hat jetzt aber um Entlassung gebeten und jetzt gucken wir nach vorn.
Gerade einmal 69 Tage war Berlins neuer Chefdigitalisierer Matthias Hund im Amt. Der Chief Digital Officer, der Kai Wegners Verwaltungsmodernisierung voranbringen sollte. In dieser Woche dann haben Recherchen von RBB und MDR gezeigt, die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen Hund wegen mutmaßlicher Insolvenzstraftaten. Hund bat daraufhin um seine Entlassung und Kai Wegner kassiert wenige Monate vor der Berlin-Wahl den nächsten Rückschlag. Über die Recherche und ihre Folgen sprechen wir heute in der Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Und wir schauen nach Brandenburg, wo in dieser Woche ein von der AfD eingesetzter Untersuchungsausschuss zur Unterbringung von Geflüchteten in Ostprignitz-Ruppin startet. Die AfD wittert windige Geschäfte, die anderen Fraktionen zweifeln, ob es überhaupt etwas zu untersuchen gibt. Unsere Themen in der Spreepolitik. Mein Name ist Jonas Wintermantel. Schön, dass Sie dabei sind. Schon wieder ein Rücktritt und schon wieder ein Rückschlag für den regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Knapp 4 Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Nach gerade einmal 69 Tagen im Amt nimmt Matthias Hund seinen Hut. Der war bis zuletzt Berlins Chefdigitalisierer oder wie es offiziell heißt, der Chief Digital Officer. Der Digitalstaatssekretär also, der eigentlich die Verwaltungsmodernisierung in Berlin vorantreiben sollte. Hund bat am Dienstag um seine Entlassung, nachdem der RBB und der MDR über offene Fragen zu früheren Firmeninsolvenzen von Hund berichteten. Mein Kollege René Althammer aus der Redaktion RBB24 Recherche hat an dieser Recherche mitgearbeitet und ist jetzt bei mir. Hallo René.
Hallo, morgen.
Und aus der landespolitischen Redaktion in Berlin ist Boris Hermel dabei, der uns das alles politisch einordnen kann. Hallo.
Hallo.
Ihr zwei, bevor wir jetzt in die Details der Recherche einsteigen und darüber sprechen, was ihr rausgefunden habt und wie, möchte ich einmal wissen, vielleicht von Boris, warum ist denn dieser Job des Chief Digital Officers in Berlin eine so wichtige Position?
Weil Berlin, wenn man Kai Wegner folgt, ein wichtiges Großprojekt vor der Backe hat, das ist die Verwaltungsreform. Hat er zu einem seiner wichtigsten Projekte erklärt. Hat er auch, muss man sagen, politische Erfolge miterzielt, weil er die Opposition mit eingebunden hat, Grüne und Linke vor allem. Musste er auch, weil er Verfassungsänderungen durchbringen musste, um diese Verwaltungsreform auf den Weg zu bringen. Das ist immer so ein bürokratisches Wort, Verwaltungsreform. Es geht im Prinzip darum, die Zuständigkeiten, die teilweise doppelt, dreifach und was ich, wie vielfach zwischen Bezirken und Senaten nicht richtig geregelt sind, die endlich mal auf ein solides Fundament zu stellen. Also wer ist wofür zuständig, damit keiner mehr reinfunkt, damit es dieses berühmte Behörden-Ping-Pong nicht mehr gibt. Da ist er relativ weit gekommen, vor allem unter Mithilfe seiner bisherigen Digitalstaatssekretärin, der CDO Martina Clement, die so erfolgreich war, dass sie dann inzwischen auch so begehrt war, dass Brandenburg sie abgeworben hat als Wirtschaftsministerin seit 2 Monaten und seitdem ist eben Matthias Hund am Start. Und das ist aber auch nur sehr kurz gewesen. Also für Wegner ist es total wichtig, diese Verwaltungsreform nach vorne zu bringen. Zum anderen, dieser CDO hat natürlich auch den Job, sich um Digitalisierung zu kümmern, wo immer noch ein Wildwuchs herrscht, teilweise immer noch nicht alle Behörden, alle Bezirke am ITDZ, dem Digitalisierungsdienstleister der Stadt, dran sind mit den Rechnern. Man immer noch gucken muss, wie weit sind die Rechner upgedatet und so weiter, wie weit ist man digital, wie weit sind auch Prozesse in Bürgerämtern digital, wie weit ist die E-Akte, die berühmte, wo es immer wieder Wehwehchen gegeben hat, immer wieder Probleme gegeben hat in den Bezirken, da gab es Pilotbezirke, in Mitte, wo überhaupt nichts klappte. Das sind alles so Großprojekte, die müssen angeschoben werden und die halt Wegner alle für wichtig. Dementsprechend ist der Abgang, die Entlassung von Hund eigentlich politisch ein ziemlicher Tiefschlag für den regierenden Bürgermeister.
Was müssen wir, bevor wir nochmal in die Recherche einsteigen, was müssen wir über Matthias Hund wissen? Also was für einen Hintergrund hat der, mit welchem Profil ist er überhaupt nach Berlin gekommen?
Also ich kann nur sagen, wir waren alle überrascht. Martina Clement war Ich glaube, es war an einem Montag zur Wirtschaftsministerin berufen worden und am Dienstag in der Senatspressekonferenz stellte sich Herr Wegner hin und sagte, ich hatte sogar eine Auswahl, Matthias Hund ist super kompetent, den haben wir gewonnen und er wird die Verantwortung dieser Aufgabe wunderbar übernehmen, habe große Erfahrung in IT-Sicherheit und Digitalisierung und so weiter. Hier kannte den keiner, hier hatte den keiner auf dem Zettel, die Recherche begann dann erst hinterher und da ist dann René vor allem eingestiegen.
René, ihr habt, ich würde sagen, in die Vergangenheit von Matthias Hund geguckt, etwas in seine Firmengeschichte. Was war denn überhaupt der Anlass dieser Recherche?
Ausgangspunkt der Recherche war, dass sich Gläubiger der SDC, also der Firma, für die Hund als Geschäftsführer verantwortlich war, beim Mitteldeutschen Rundfunk, da bei der Investigativabteilung gemeldet haben. Die Kollegen kennen wir seit Jahren. Die sind dann sehr schnell auf uns zugekommen. Wir haben uns zusammengetan und haben uns erstmal angeguckt, was ist denn das eigentlich für jemand, weil wir es auch nicht wussten. Wenn man ihn einfach gegoogelt hat, traf man nicht auf viel. Man fand ein paar Einträge, Berichterstattung, dass er sich mit der Digitalisierung von Schulen vor allem beschäftigt hat. Und wenn man sich seinen Social-Media-Account angeguckt hat, dann dachte man, oh wow, der ist aber gut vernetzt. Da gab es Fotos mit Kretschmer, da gab es Fotos mit Spahn und.
Mit dem Kanzler, glaube ich, auch.
Ja, der war auch dabei. In der Zwischenzeit hat er die Accounts übrigens beräumt. Also der, irgendwo las ich jetzt gerade, der Selfie-Guru, der hat einmal kurz aufgeräumt, da ist nicht mehr so viel zu sehen. Um zurückzukommen auf die Recherche, wir wollten eben eigentlich wissen, was ist da passiert, weil aus dem Handelsregister und aus Kreditreform der Wirtschaftsauskunft Teil war hervorgegangen, dass es eben diese Insolvenzen gab, das war jetzt nicht die einzige. Und wir haben ihn einfach mal gefragt, was ist passiert genau, wie kam es dazu, dass die Firma insolvent gegangen ist, weil Insolvenz an sich ist jetzt nichts, was verwerflich ist, das kann jedem Unternehmer passieren. Und dann erklärte er uns eben, ihm sei ein Kunde abgesprungen, beziehungsweise der sei selber insolvent gegangen und der habe 80% seines Umsatzes ausgemacht. Das war an sich erstmal plausibel, muss man sagen, wo man sagt, ja gut, schlechtes kann jedem passieren, muss noch nicht heißen, dass man für diesen Job nicht geeignet ist. Dann kam es aber zu einigen Unstimmigkeiten bei den Erklärungen. Und dann mussten wir relativ tief ins deutsche Insolvenzrecht einsteigen, um überhaupt mal zu verstehen, wonach müssen wir eigentlich fragen und was hat er uns gesagt.
Nimm uns gerne mal mit, wie seid ihr vorgegangen?
Das ist ein Problem, wir dürfen nicht alles erzählen. Wir können erzählen, wie wir vorgegangen sind. Wir haben also gefragt, was war der Grund? Wir haben eine Antwort bekommen. Wir können nicht alle Antworten, die er uns gegeben hat, publizieren, weil, das kann man dazu sagen, es wurden dann später auch Antworten wieder zurückgezogen. Also es fehlten dann Belege, dann hat sich ein Presseanwalt eingeschaltet, der ist recht profund, mit dem möchten wir uns auch nicht anlegen. Also während der Recherche gab es Widersprüche, es gab Aussagen, Aussagen wurden zurückgenommen und so haben wir uns dann langsam durchgearbeitet durch das Problem, bis wir dann auf ein, zwei Fragen kamen, die man ihm dann wirklich zuschreiben muss. Und das heißt, eine der Kernfragen war, wie kam es zu dem Insolvenzverfahren? Hat er das eingeleitet, weil er sich mit seinen Gläubigern einigen wollte, so wie es eigentlich nach dem Handelsgesetzbuch üblich ist? Ich merke, ich kann meine Rechnung nicht mehr zahlen, ich will mich mit meinen Gläubigern einigen, ich gehe zum Amtsgericht bzw. zum Insolvenzgericht und leite das Insolvenzverfahren ein. Eigentümlich war dann in dem Zusammenhang, dass das, was uns vorlag, nämlich der Beschluss des Amtsgerichts, darauf hindeutete, dass nicht bloß darauf hindeutete, sondern einfach ganz klar feststellte, das Insolvenzverfahren ist von zwei Krankenkassen eingeleitet worden. Und was es bedeutet, wenn Krankenkassen einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens stellen, das kennen wir aus anderen Recherchen, vor allem wenn es um sogenannte Firmenbestattungen oder Strohmanngeschäfte geht. Da haben wir uns relativ lange mit beschäftigt und dachten dann, gut, wenn das zwei Krankenkassen waren, dann muss das eine Vorgeschichte haben, das machen die nicht von heute auf morgen. Wann stellt eine Krankenkasse überhaupt einen Insolvenzantrag, wenn ein Arbeitgeber seine Arbeitgeberbeiträge für die und Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherung nicht abführt? Das kann mal passieren, dann mahnen die nochmal und irgendwann geht es dann sozusagen vor das Insolvenzgericht. Das dauert aber ein bisschen, das machen die nicht sofort, weil man dadurch Unternehmen auch, die vielleicht mal kurzfristig in der Schieflage sind, an die Wand fahren kann. Und das wollen die auch nicht. Also da muss über einen längeren Zeitraum etwas passiert sein. Und dann haben wir uns so langsam rangetastet und kamen eben zum Schluss.
Genau, was würdest du sagen, was ist am Ende der Kern der Geschichte, was ihr herausgefunden habt?
Wasserfest kann man sagen, dass wir, nachdem wir festgestellt haben, wie es zu der Einleitung dieses Insolvenzverfahrens gekommen ist, wir uns die Frage gestellt haben, wenn er es nicht selber war, ist da eventuell strafrechtlich auch irgendetwas relevant, weil das sind ja Pflichten eines Geschäftsführers. Denen muss er ja nachkommen. Und da auch sozusagen Insolvenz im Strafrecht eine Rolle spielt, haben wir einfach mal die Staatsanwaltschaft gefragt. Das haben die Kollegen vom MDR dann gemacht, die Staatsanwaltschaft Dresden. Und die haben uns dann bestätigt, dass es im Zusammenhang mit diesem Insolvenzverfahren strafrechtliche Ermittlungen gibt. Da waren wir uns auch nicht sicher, weil nur weil sozusagen jemand ermittelt, heißt das ja auch noch nicht automatisch, dass sich jemand was zu Schulden kommen lassen hat. Also wenn jemand mich anzeigen würde beispielsweise und behauptet, ich hätte irgendwo was geklaut, heißt es ja nicht, dass ich sozusagen automatisch ein Dieb bin. Das Interessante dabei ist, in Sachsen zumindest, so haben wir dann gelernt, man lernt wirklich viel bei solchen Recherchen, wenn es ein Insolvenzverfahren gibt, dann muss der Insolvenzverwalter oder dann gibt es einen Insolvenzverwalter, wird ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten wird dem Insolvenzgericht vorgelegt. Das Insolvenzgericht übergibt dieses Gutachten automatisch in jedem Fall der Staatsanwaltschaft. Die guckt sich das auch nochmal an und entscheidet dann, ob da irgendetwas strafrechtlich relevant ist. Bei vielen, vielen Insolvenzverfahren kann man sagen, da läuft nicht alles sauber irgendwie. Aber die Frage, ob etwas strafrechtlich relevant ist, können die dann besser einschätzen. Und offensichtlich sind sie zu dem Ergebnis gekommen, gibt es erstmal einen Verdacht und haben die gesamte Akte an die Polizei weitergeschoben und die ermitteln. Und sie ermitteln bis jetzt, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Bis jetzt gilt die Unschuldsvermutung, kann man immer noch mal dazu sagen.
Das muss man dazu sagen, ja.
Natürlich habt ihr Herrn Hund bzw. seinen Anwalt ja auch konfrontiert. Was sagt er denn selbst zu den Vorwürfen?
Naja, es ist ja kein Vorwurf. Also es ist sozusagen, die Staatsanwaltschaft hat uns mitgeteilt, sie ermitteln wegen verschiedenster Insolvenzstraftaten. Was genau sich dahinter verbirgt, das wissen wir nicht, weil so sind sie nicht ins Detail gegangen. Der Anwalt hat uns auf die Frage, was sie denn eigentlich zu den Ermittlungen sagen, ob ihnen das bekannt ist, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt und wie sie das bewerten, geantwortet. Und zwar wörtlich, die Staatsanwaltschaft gibt uns auf Anfrage derzeit keinerlei Auskunft über einen etwaigen Tatvorwurf oder auch nur darüber, ob es Ermittlungen im Zusammenhang mit der Insolvenz der SDC Sachsen Digital Consulting GmbH gibt. Und diese SDC Sachsen Digital Consulting GmbH, das ist die Firma, um die es hier geht. So ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir das nicht, wie diese Antwort zustande gekommen ist, weil wir haben die Staatsanwaltschaft angefragt, haben eine Auskunft bekommen und haben nicht so richtig verstanden, warum gesagt wird, Herr Hund wisse überhaupt nichts davon, wenn er gefragt hat. Die Frage konnten wir einfach nicht auflösen.
Was bleibt jetzt für dich von dieser Recherche Stand jetzt, bevor wir gleich über den Rücktritt diese Woche sprechen?
Was bleibt von dieser Recherche? An sich ist das ja eine gute Idee gewesen, jemanden aus der Wirtschaft zu holen für diesen Komplex sozusagen, den Boris gerade beschrieben hat. Das sind ja wirklich Riesenschiffe, die hier durch die Gegend bewegt werden und in der Größenordnung wird normalerweise auch digitalisiert, beziehungsweise ist schon seit Jahrzehnten in der Wirtschaft digitalisiert worden. Wenn man sich anguckt, wie Weltkonzerne sozusagen aufgebaut sind, dann muss man schon sagen, es verwundert einen ein bisschen, dass eine Stadt wie Berlin es nicht schafft, sozusagen digital auf allen Ebenen auch einen Kontakt zu den Bürgern herzustellen. Das ist das, was die bei Weltkonzernen mit ihren Mitarbeitern machen. Da gibt es Zentralen irgendwie und alle sind miteinander vernetzt. Das ist schon was Wichtiges. Aber was man sich vielleicht überlegen muss und was das Learning ist aus dieser Geschichte ist, wie berufe ich wen wann zum Staatssekretär, wenn ich das mache? Gibt es sowas wie einen Background-Check? Wir haben auch danach gefragt, nein, die Senatskanzlei wusste bis zu unseren Anfragen nicht, dass es ein Insolvenzverfahren gibt. Man hat sich also auch den Lebenslauf gar nicht weiter angeguckt. Vielleicht hat man sich wirklich bloß die Postings auf Instagram und LinkedIn angeguckt und gedacht, wow, wen der alles kennt und wer sich alles mit ihm ablichten lässt. Aber eine Art Selbstauskunft und zu sagen, wie bist du denn als Unternehmer tätig gewesen, das wäre vielleicht schon ganz interessant gewesen. Dann hätte man nach der Insolvenz fragen können, Kreditreform, da haben wir einen Zugang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Senatskanzlei es nicht schafft, da einen Zugang zu bekommen oder jemand aus der Wirtschaftsverwaltung das zu machen. Man kann auch einfach ins Handelsregister reingucken, das ist öffentlich für alle. Also diese Frage hätte man vorher klären können, das ist jetzt echt kein Zauberwerk. Und der Satz vom regierenden Bürgermeister, dass Matthias Hund sehr bekannt sei, so richtig nachvollziehen konnten wir den auch nicht, weil das ja jetzt meinetwegen das groß über ihn publiziert wurde, das kann man auch nicht sagen. Es gibt, wie gesagt, immer nur diese Fotos. Und das Letzte ist, wenn er denn zumindest in Sachsen so bekannt gewesen wäre, dann hätte man vielleicht einfach mal beim sächsischen Ministerpräsidenten anrufen können und sollen. Das haben wir dann nämlich auch gemacht. Und dann hieß es, und das ist vielleicht interessant vom Wording her, nicht, wie es normalerweise wäre, die haben nicht gesagt, wir geben zu Personalangelegenheiten keine Auskunft, sondern sie haben gesagt, wir möchten uns zu Matthias Hund nicht äußern. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Da steckt der Teufel im Detail. Also wir fassen zusammen, es gibt diesen Menschen, der als schillernde Figur auftritt, sich selbst auch als Digitalexperte sozusagen präsentiert hat in der Öffentlichkeit, in sozialen Medien. So, es gibt aber begründete Zweifel, deswegen hole ich jetzt mal Boris wieder ins Gespräch rein. Was ist los in Berlin mit der Personalpolitik?
René hat es im Prinzip eben gesagt. Es ist ein riesengroßes Fragezeichen an die Adresse von Kai Wegener zu richten, wie er das Ganze ohne Background-Check, ohne den Mann mal zu durchleuchten, innerhalb eines Tages, einer Nacht so entscheiden konnte. Also die paar Sachen, die man gehört hat, die waren kein Ausweis dafür, dass der Mann wahnsinnig kompetent ist und eine unheimlich tolle Digitalisierungsvita hat, sondern wie René es angedeutet hat, er hat halt schöne Fotos gehabt, sich gut vernetzt, sich mit vielen wichtigen CDU-Politikern gezeigt. Einige sprechen von Blender.
Würdest du sagen, das ist ein strukturelles Problem in Berlin?
Schwierige Frage.
Für die Berufung könnte man schon sagen, weil da müsste man mal ins Abgeordnetengesetz ran. Es gibt ja Regelungen dafür. Es gibt ja das Laufbahngesetz, da ist das geregelt. Darauf hat auch die Senatskanzlei uns verwiesen, als wir gefragt haben, wie erfolgte denn diese Auswahl. Da hat man aber eben nichts im Sinne von Background-Check. Wir gucken uns jemand an, da hat jemand eine Verantwortung, irgendwas zu prüfen. Das ist wie die Einstellung eines Beamten. Also dafür ist dieses Gesetz eigentlich geschaffen. Das fehlt. Und wenn man dann genauer nachfragt, das ist wirklich interessant. Es heißt immer nur, sie kennen sich, Kai Wegener und Herr Hund kennen sich von einem Arbeitstreffen im August 2024.
Und wenn man dann fragt... Und auch das hat er erst auf Nachfrage, mehrfache Nachfrage überhaupt gesagt. Vorher wollte er sich dazu gar nicht äußern.
Und was das der Inhalt dieses Arbeitstreffens war, worüber die da eigentlich geredet haben, da heißt es dann, dazu gibt die Senatskanzlei keinerlei Auskunft. Und ich glaube, es gab dann in dem Zusammenhang auch noch den Hinweis, da kann man auch klagen, Arbeitstreffen sozusagen müssen nicht öffentlich gelegt werden. Offensichtlich war man darauf vorbereitet.
Ich ziehe mal nur mal den Vergleich zu Martina Clement. Die ist ja eine CSU-Politikerin. Da waren auch alle überrascht, als die ins Amt kam. Wegener hat ja auch sie damals geholt. Und dann hat man auch gefragt, kann die das? Und die war vorher Fraktionsmitarbeiterin der Bundestagsfraktion der CSU und so weiter. Und da konnte man zumindest rauskriegen, die hat sich da in dieser Fraktion hauptsächlich um Digitalisierung gekümmert. Also die hatte was auf der Habenseite. Dann war die Skepsis trotzdem groß. Bei Hund wussten wir im Prinzip gar nichts. Und man muss doch davon ausgehen, dass wenn ich so jemanden berufe, ich irgendeine Form von Assessment Center mache oder sowas. Mal mit anderen Leuten rede. Wo kommt der her? Was hat der für einen Hintergrund und so weiter? Das ist aber alles in dieser einen Nacht da von Montag auf Dienstag offenbar alles nicht passiert. Ja, also da kann man schon fragen, ist das, ob das jetzt strukturell, was strukturell gefragt. Generell so ist, weiß ich nicht. In dem Fall aber ist es einfach ein grober Schnitzer, den sich Kai Wegener da geleistet hat.
Ich habe schon gesagt, 69 Tage ging die Amtszeit jetzt von Matthias Hund. Wie ist er aufgefallen? Wie ist er in diesen 69 Tagen aufgetreten?
Also erstmal ist er aufgefallen durch ein ziemlich robustes Auftreten in den Ausschüssen, für die er zuständig war, Digitalisierungsausschuss beispielsweise, hat er mit Kritik auch nicht gespart, wollte die E-Akte, die Zusammenarbeit mit dem E-Akten-Dienstleister Materna heißt der, eigentlich ganz beenden, wo die Vorgängerin Martina Clement immer gesagt hat, wenn wir das machen, gehen wir auf Reset, dann haben wir so viel Zeit verloren, lass uns versuchen, das mit denen zu heilen. Da ist er völlig anders rangegangen, robuster, hemdsärmeliger, dann gab es letzte Woche am Mittwoch im Unterausschuss Bezirke und Verwaltung so ein Aufeinandertreffen zwischen ihm und der Chefin des ITDZ, dieses Digitalisierungsdienstleisters, Maria Borelli, wo fast die Funken gesprüht sind zwischen beiden, also wo beide sich gegenseitig Vorhaltungen gemacht haben. Er behauptete, sie habe keine ordentliche Wirtschaftsplanung vorgelegt. Sie immer sagte, hier, guck mal her, ich habe hier eine dicke Akte, da steht alles drin, da ist der gesamte Wirtschaftsplan drin, das habe ich der Senatskanzlei alles geschickt. Liebe Abgeordneten, guckt mal hier, warum die euch das nicht weitergibt als Ausschuss, das weiß ich leider auch nicht. Also es war schon sehr heftig. Das war ein anderes Auftreten, als man von seiner Vorgängerin Martina Clement gewohnt.
Und man kann sich das visuell vorstellen, die saßen nebeneinander und quasi als Puffer ein Mitarbeiter in der Mitte.
Jeder hatte einen mitgemacht.
Für Wegener ist es ja ein weiterer Rückschlag in diesem Jahr. Wenn man Bilanz ziehen möchte, kann man auch sagen, in der Legislaturperiode 4 zurückgetretene Senatorinnen, 7 Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen, die nicht mehr im Amt sind, aus verschiedensten Gründen, muss man dazu sagen. Manche sind auch gewechselt. Was würdest du sagen, wie steht denn Wegener nun politisch da, knapp 4 Monate vor der Abgeordnetenhauswahl?
Das hängt davon ab, welchen Zeitabschnitt man sich anguckt. du hast jetzt eingeleitet mit den ganzen Rücktritten und so weiter und Abgängen, das würde ich noch gar nicht mal so schwerwiegend finden. Das passiert auch anderen, da gibt es auch unterschiedliche Gründe für diese Rücktritte und so weiter. Wenn man sich aber dieses Jahr anguckt, angefangen mit Januar, Blackout in Zehlendorf, auf RBB-Nachfrage muss er einräumen, dass er am ersten Tag des Stromausfalls eine Stunde Tennis spielen war. Da geht es ja gar nicht ums Tennisspielen, da ging es einfach um diese Glaubwürdigkeitsfrage auch. Warum hat er das im ersten Moment nicht gesagt? Warum hat er gesagt, er hat sich praktisch eingeschlossen in seinem Homeoffice-Dienstzimmer und sich den ganzen Tag um das Krisenmanagement gekümmert und dann kommt raus, er war eine Stunde Tennis spielen. Das ist halt schwierig. Dann hinterher im Nachgang muss er Angaben korrigieren, wann er mit wem in der Bundesregierung auf der Bundesebene überhaupt gesprochen hat. Ob er überhaupt telefoniert hat, ob er nicht nur SMS geschickt hat und ob er das vormittags vorm Tennis gemacht hat oder erst nachmittags oder abends nach dem Tennis, auch da ist noch nicht alles geklärt. Das war schon mal ein ziemlich blöder Anfang aus seiner Sicht in dieses Wahljahr. Und dann kam als nächste Großbaustelle die Fördermittelaffäre in der Kulturverwaltung dazu bei den Antisemitismusprojekten. Und jetzt holt ihn Matthias Hund ein. Also insgesamt, wenn man die drei Sachen sich nochmal anguckt, ist das ein sehr verkorkster Start in dieses Wahljahr und die heiße Wahlkampfphase steht kurz vorm Anfang.
Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen zum Thema Verwaltungsmodernisierung, denn der Neue im Job heißt jetzt Florian Hauer, 47 Jahre alt und ist bereits eigentlich Staatssekretär für Bundes-, Europa- und internationale Angelegenheiten und auch noch Berlins Bevollmächtigter beim Bund, quasi also Berlins oberster Diplomat im deutschen Föderalstaat. Der übernimmt jetzt für die knapp letzten 4 Monate auch noch diese Rolle. Was hat diese ganze Geschichte, was macht die mit dem großen Projekt Verwaltungsmodernisierung? Wie würdet ihr das einschätzen?
Also Kai Wegener hat schon ein bisschen vorgebaut. Der hat schon bei der Ernennung von Matthias Hund auf Nachfrage gesagt, naja, eigentlich können wir ja an das Projekt Verwaltungsreform schon einen Haken dran machen. Wir haben die Verfassung geändert, das hat alles geklappt mit den Stimmen auch der Opposition und so weiter. Wir haben den großen Aufgabenkatalog gemacht. Wir haben das sogenannte Konnexitätsprinzip verabschiedet. Das ist jetzt auch schon drin im Gesetz. Das heißt nichts anderes als, dass wenn ich eine Aufgabe einer bestimmten Behörde zuordne, dann muss die dafür auch das Geld kriegen. Es kann nicht sein, dass die das Geld nicht hat. Also ein Bezirk X muss das und das machen, dann muss der Senat auch dafür sorgen, dass er das Geld dafür kriegt. Das sei alles auf dem Weg. Aber es muss auch alles noch umgesetzt werden. Es wird erst mit der nächsten Wahlperiode dann wirklich umgesetzt. Und da brauche ich ja auch schon jemanden, der das Ganze ordentlich begleitet. Und abgesehen davon ist es eben nicht nur Verwaltungsreform, die da auf der Agenda ist, sondern es ist auch die E-Akte. Es ist die ITDZ-Misere, über die wir schon gesprochen haben. Und die Frage, wie die Behörden besser wirklich einheitliche Standards kriegen in Sachen Computer, EDV und so weiter. Das sind alles Dinge, die geregelt werden müssen. Und ob Florian Hauer das so neben seinem eigentlich, das ist jetzt auch kein Job, wo er den ganzen Tag Däumchen dreht.
Das würde ich auch sagen.
Im Rathaus. Das ist eine Notlösung. Ganz eindeutig, weil er natürlich auch Wegener jetzt auf die kurze Zeit bis zum 20. September auch keinen mehr findet, der diesen Feuerstuhl macht bei der Vorgeschichte.
Ganz kurz zum Abschluss nochmal, René, würde ich dich nochmal ganz kurz fragen, einfach zur Vollständigkeit. Matthias Hund bzw. sein Anwalt hat ja auch verlauten lassen, er spricht von einer Medienkampagne, auch jetzt im Zuge dieses Rücktritts. Wie ordnest du das ein?
Das ist so ein bisschen eine hilflose Form, sich zu verteidigen. Weil welchen Grund hätte es haben sollen, dass wir eine Kampagne gegen Matthias Hund fahren? Wir sind ja nicht gegen Matthias Hund vorgegangen, weil er Matthias Hund ist und er uns politisch oder sonst irgendwie nicht gepasst hat, sondern wir haben uns mit ihm auseinandergesetzt, weil er Schwierigkeiten in einem Insolvenzverfahren hat und sind dann dabei gelandet, dass die Staatsanwaltschaft auch Fragen an ihn hat, was für einen Politiker nicht besonders angenehm ist. Also das als Kampagne zu verkaufen ist billig. So wichtig ist Herr Hund dann nicht. Wichtig ist, dass Menschen, die diese Ämter haben, die Staatssekretäre sind, dass die glaubwürdig sind. Und das ist das Problem. Aber eine Kampagne sehe ich hier nicht in Berlin. Er hatte keinen guten Leumund, ja, das haben andere berichtet. Aber das ist nicht der Ausgangspunkt für uns gewesen, beispielsweise darüber zu berichten. Unser Ausgangspunkt ist, wir haben recherchiert. Wir haben auch lange mit ihm gesprochen. Wir haben ihn immer wieder befragt zu Sachen, ob er sie erklären kann. Bei einer Kampagne mache ich das anders. Da will ich nicht mit ihm reden, da lasse ich es drauf ankommen und versuche ihn in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit runterzumachen. Das nicht. Wir haben uns alle Erklärungen angehört und haben zum Schluss nach quasi, kann man sagen, fast 2 Monaten Recherche beschlossen. Jetzt veröffentlichen wir, weil das sind seine Antworten, das ist sein Leben, das sind seine Sachen, die er sich vorhalten lassen muss und mit denen er sich auseinandersetzen muss. Also Kampagne, naja.
Also ist nicht unser Job, Kampagnen zu machen. Machen wir auch nicht. Und Brené hat eben geschildert, wenn er mehrfach konfrontiert wird und mehrfach die Chance hat, sich zu äußern und es immer auch wieder wahrgenommen hat und wir wirklich bis zum letzten Moment mit der Veröffentlichung warten und dann einmal veröffentlichen und die Folge dann diese ist, davon Kampagne zu reden, ist, tut mir leid, finde ich hanebüchen.
Vielen Dank, René, dass du uns auf diese Recherche mitgenommen hast. Und vielen Dank, Boris, für die politische Einordnung. Danke euch beiden.
Gerne. Danke dir. Tschüss.
In Brandenburg startet in dieser Woche ein Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Eingesetzt auf Antrag der AfD. Die spricht von windigen Geschäften, ungewöhnlichen Vertragskonditionen, überhöhten Kosten und sogar von gelenkter Justiz. Die übrigen Fraktionen im Landtag bezweifeln, dass der Ausschuss überhaupt zu neuen Erkenntnissen kommen kann. Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich auch schon Ermittlungen eingestellt. Wichtig, im Juni steht im Landkreis die Landratswahl an. Der Wahlkampf dürfte also auch eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Spreche ich drüber mit meinem Kollegen Thomas Bittner aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam. Hallo Thomas.
Hallo.
Worum geht es denn in diesem Untersuchungsausschuss im Kern? Was soll aufgeklärt werden? Nimm uns mal mit.
Also dazu muss man vielleicht mal nach Fleckenzechlin fahren. Das ist ein schöner Ort im Bereich von der Stadt Rheinsberg, also ein Ortsteil von Rheinsberg. Da wohnen 700 Menschen und da ist vor 2-3 Jahren die Diskussion aufgekommen, was wird eigentlich aus dem 10 Jahre leerstehenden ehemaligen FDGB-Heim, ehemaligen Hotel. Das könnte man zur Flüchtlingsunterkunft umnutzen oder nutzen, hatte der Landkreis entschieden. Er hat die Menschen, die dort vor Ort leben, nicht besonders gut eingebunden. Da gab es wenig Kommunikation. Irgendwann waren die, die dort vor Ort leben, konfrontiert damit, dass in einem Ort mit 700 Einwohnern plötzlich zukünftig 150 Menschen in dieser Unterkunft unterkommen könnten. Und da kamen natürlich Ängste auf. Dann gab es Diskussionen, sind das alles 150 junge, alleinstehende junge Männer, die dann hier durch unser Dorf ziehen? Wird dann unsere Kita, unsere Schulen, wird das alles überfordert sein? Haben wir überhaupt ein Verkehrssystem, wo die Geflüchteten, die dort wohnen, sich bewegen können oder lungern die dann hier rum? Also all die Diskussionen, die bei solchen Debatten Flüchtlingsunterkünfte in kleinen Orten immer wieder aufkommen. In dem Fall hat sich ein Widerstand gebildet, der übrigens dann auch vom Bürgermeister der Stadt Rheinsberg, Frank-Rudi Schwochow, der zu BVB Freie Wähler gehört, der sich da an die Spitze gesetzt hat und dann auch genauer hingeschaut hat und ja viele Argumente auch gefunden hat und auch kräftig dagegen gearbeitet hat. Aber der Landrat Ralf Reinhardt, SPD, hat sich mit seiner Verwaltung durchgesetzt. Er kann das auch, weil er ist verantwortlich für Flüchtlingsunterbringung. Das machen die Landkreise. Und er hat sich da über den Bürgermeister hinweggesetzt. Und dieser Konflikt, auf den hat sich die AfD auch gesetzt und hat gesagt, da ist doch bei der Flüchtlingsunterbringung, auch bei dieser einen Immobilie und beim Blick auf das, was sonst bei Flüchtlingsunterbringung passiert, da ist doch was schiefgelaufen. Das müssen wir genauer untersuchen. Da geht es auch unter anderem darum, dass da zwei Unternehmer immer eine Rolle spielen, die immer mit Immobilien in Zusammenhang stehen, die kurz nachdem sie sie gekauft haben, dann zu Flüchtlingsunterkünften wurden. Ein lukratives Geschäft für so ein Unternehmen. Ich kaufe eine Immobilie, ich richte sie her und gebe sie dann für einen deutlich höheren Preis wieder ab. Aber die Frage ist ja, ist ein lukratives Geschäft schon ein mafiöses Geschäft und spielt da Korruption eine Rolle, Bereicherung, sind die Kosten riesig, die dann für die Flüchtlingsunterbringung im Kreis Ostprignitz-Ruppin zu zahlen waren? Der Landkreis sagt immer nein. Wir haben einfach eine andere Methode als andere Landkreise verwendet. Viele Landkreise sorgen bei der Flüchtlingsunterbringung sorgen dafür, dass sie das an Träger geben. Da ist dann die Caritas oder der DRK oder die Johanniter und die kümmern sich. Und da würden wir gar nicht mitbekommen, wie kommt jetzt die Caritas und DRK an geeignete Immobilien. In dem Fall, das ist so eine Besonderheit dieses Landkreises, hat sich der Landkreis selber darum gekümmert. Und schon ist es dann plötzlich ein Geschäft zwischen Immobilienunternehmern und dem Landkreis und so kommen dann diese ganzen Fragen auf. Der Landkreis sagt, das ist alles normales Geschäftsgebaren. Unsere Kosten für Flüchtlingsunterbringung sind nicht überdimensional hoch. Im Gegenteil, wir haben damit sogar zum Teil Geld gespart. Wir haben auch bei Verträgen auch wieder Geld zurückbekommen, wenn nicht alles so gelaufen ist, wie das mal ursprünglich geplant war. Also es gibt weder eine Bereicherung noch Korruption noch eine Kostenexplosion. Das ist alles Stimmungsmache und Verleumdung. Und diese Aussagen stehen gegeneinander. Und jetzt will die AfD im Landtag die Fragen klären. Frage ist nur, ob ein Landtag das kann. Es sind ja Vorgänge aus einem Landkreis.
Da wollte ich gerade mal einhaken. Genau, das ist ja eine Geschichte, die auf Landkreisebene spielt. Wieso jetzt ein Untersuchungsausschuss im Landtag? Wie kam es dazu?
Na, die AfD hat Druck gemacht und sie kann auch Druck machen. Sie hat die nötige Stimmenzahl, um einen Untersuchungsausschuss nicht nur zu beantragen, sondern auch durchzusetzen. Denn ein Fünftel der Abgeordneten sind nötig, um einen solchen Untersuchungsausschuss einzusetzen. 18 wären das im Landtag Brandenburg, aber die Fraktion der AfD konnte 29 Unterschriften unter ihren Antrag setzen. Und damit war klar, dass sie das können. Und das hat natürlich auch, du hast es ja schon erwähnt, mit politischen Vorgängen im Landkreis zu tun. Die AfD will da auch, glaube ich, ihre Position in Sachen Wahlkampf, im Landratswahlkampf, glaube ich, stärken. Und die andere Seite möchte ihren Kandidaten, das ist der SPD-Landrat Ralf Reinhardt, natürlich auch nicht beschädigen. Also ist es schon ein Teil des ganzen Wahlkampfgetöses.
Beide werfen sich gegenseitig Wahlkampfgetöse vor, oder?
Das ist interessant. Wir können es ja mal uns anhören. Hans-Christoph Berndt, der Fraktionsvorsitzende der AfD, und danach Ines Seiler von der SPD. Und man merkt, im Grunde wirft immer die eine Seite der anderen vor, das ist ja alles nur Instrumentalisierung im Wahlkampf.
Diese lange Dauer hat ja damit zu tun, dass Anfang Juni im Landkreis Ostprignitz-Ruppin der Landrat neu gewählt wird. Und dass es offensichtlich Befürchtungen hier im Landtag gab, dass diese Wahl beeinflusst werden kann durch diesen Untersuchungsausschuss.
Ich sehe da schon einen Zusammenhang, dass hier gerade auch versucht wird, eine Wahl zu beeinflussen, in eine Richtung zu lenken. Und wir sehen es auch an der Arbeit der AfD, dahingehend hinzuwirken, zu sagen, hier wurden Gelder verschwendet.
Dazu muss man wissen, lange dauern, das war jetzt eine Kritik von Hans-Christoph Berndt. Es hat wirklich lange gedauert. Im März wurde die Entscheidung getroffen im Landtagsplenum mit den Stimmen der AfD. Die anderen Fraktionen, also SPD, CDU, BSW, haben sich enthalten. Aber dadurch ist dieser Antrag dann auch zu einer Mehrheit gekommen, zu der entscheidenden Mehrheit. Und die AfD wollte dann also unmittelbar nach der Märzentscheidung, dass es schnell losgeht. Der Ausschussvorsitzende SPD hat aber erst jetzt Ende Mai den Ausschuss gestartet. Das ist so unüblich nicht. Es gab andere Untersuchungsausschüsse, wo es noch länger gedauert hat, ehe er startete. Aber das ist der Vorwurf. Naja, die SPD will ja verhindern, dass wir noch vor dem 7. Juni, das ist der Wahltag in Ostprignitz-Ruppin, hier überhaupt zu einer Zeugenvernehmung kommen. Und die andere Seite ist, wenn die SPD sagt, ja, das will ja die AfD nutzen für den Wahlkampf, da gab es zum Beispiel den Versuch der AfD, den Landratskandidaten, den sie selbst aufgestellt hat für diese Landratswahl, der auch Landtagsabgeordneter ist, in den Untersuchungsausschuss zu holen, damit es zum Beispiel zu einem Showdown, zu so einer Art Kreuzverhör zwischen dem amtierenden Landrat und dem, der Landrat werden will, in diesem Ausschuss gegeben hätte. Das konnte dann am Ende nicht gelingen. Da hat die AfD zu hoch gepokert. Da haben die anderen Fraktionen diesen Abgeordneten Thorsten Arndt nicht ins Gremium gewählt, sodass sie andere Mitglieder in dieses Gremium gewählt haben. Aber da merkt man schon, es ist der Versuch, auf der einen Seite den Landrat, den Amtierenden zu schützen und auf der anderen Seite den Landrat zu attackieren.
Gucken wir nochmal auf die anderen Fraktionen. Also SPD, CDU und BSW haben sich ja enthalten, jetzt keinen großen Widerstand geleistet gegen die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses. Sie zweifeln aber ganz offensichtlich daran, dass dieser Ausschuss überhaupt irgendetwas sinnvoll aufklären kann. Warum?
Na, weil sie auch Zweifel haben, ob sie überhaupt zuständig sind. Das ist auch wirklich ein Problem. Die AfD musste auch, es gibt im Landtag wie in vielen Parlamenten so einen wissenschaftlichen Beratungsdienst, den musste sie auch zu Rate holen, um zu sagen, können wir mal über den Fragenkatalog reden und sind alle Fragen, die wir hier stellen wollen, passen die eigentlich in einen Landtagsuntersuchungsausschuss? Denn eins ist klar, ein Untersuchungsausschuss ist ein wirklich scharfes Schwert der Opposition. Man kann richtig Regierungshandeln untersuchen. Das ist ja auch im Grunde wie so ein Gerichtsverfahren. Also da gibt es Zeugenvernehmungen, da gibt es Vorladungen, da kommen Sachverständige, da werden Gutachten präsentiert. Das ist auch wie ein Gerichtsverfahren. Also man kann die Öffentlichkeit zulassen, aber man darf nicht drehen, wie bei einer Gerichtsverhandlung. Also es ist schon ein spannendes Verfahren. Dazu hat auch die AfD das Recht, aber es gibt ein Untersuchungsausschussgesetz, da steht drin, ja, es muss Aufklärung für Dinge, die im öffentlichen Interesse aufgeklärt werden müssen. Das ist der Sinn von Untersuchungsausschüssen, aber im Rahmen der Zuständigkeit des Landtags, so steht es im Gesetz. Und ist der Landtag für die Flüchtlingsunterbringung in Landkreisen zuständig? Nein. Darf er sich einmischen in die Zuständigkeiten von Kommunen? Nein. Die Geldverteilung in den Kommunen, ist das sein Thema? Das Verhältnis von einer Kommune zu Unternehmen oder überhaupt das Gebaren, die Geschäftspraktiken von einzelnen Unternehmen, ist das Aufgabe eines Untersuchungsausschusses? Nein. Also musste auch die AfD ganz schön drehen, um diesen Untersuchungsausschuss in diesen Landtag zu ziehen. Sie haben es dann geschafft mit zwei Stichworten oder zwei Themen, nämlich erstens, das Land unterstützt ja die Kommunen, indem es die Kosten erstattet für die Flüchtlingsunterbringung. Also sind es Landesgelder, die an den Landkreis gehen. Und damit ist dann schon wieder das Land im Thema. Und dann ist natürlich die Frage, habt ihr bei der Kostenerstattung geguckt, wo die Gelder hinfließen? ein Thema. Das zweite, ihr habt die Aufsichtspflicht über die Kommunen. Habt ihr die Aufsichtspflicht bei der Flüchtlingsunterbringung? Es geht nicht nur um Fleckenzechlin, sondern um alles, was seit 2014 in diesem Landkreis passiert ist. Habt ihr da die Aufsichtspflicht wirklich wahrgenommen und habt ihr genau hingeschaut, was mit Geldern aus dem Land im Landkreis passiert?
Der AfD geht es aber nicht nur darum, um die Frage der Kostenerstattung zum Beispiel, sondern die AfD zielt ja auch auf die Justiz. Im Antrag wird ja sinngemäß die Frage aufgerufen, warum denn Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. Die politische Erzählung dahinter ist, glaube ich, die der gelenkten Justiz, könnte man sagen. Was hat es damit auf sich?
Na, wir hören mal noch mal Hans-Christoph Berndt, den AfD-Fraktionsvorsitzenden.
Die Frage ist doch, warum ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht, wenn es solche wirklich substanziierten und dringenden Hinweise gibt, dass da die Geschäftsbeziehungen nicht sauber waren. Warum wird das unterdrückt? Und wir wissen ja, die Staatsanwaltschaft handelt weisungsgebunden. Und das wird ein Thema dieses Untersuchungsausschusses sein, warum die Staatsanwaltschaft diese Untersuchungen nicht macht.
Und das ist auch der Versuch, das auf die Landesebene zu ziehen, weil tatsächlich Staatsanwälte sind politischen Weisungen an politische Weisungen gebunden, aber nicht in ihren Entscheidungen über Ermittlungen. Und es wird natürlich insinuiert, dass da irgendwelche Vorwürfe substantiiert und dringend und unsauber seien. Aber es hat ja tatsächlich Ermittlungen gegeben und als die zum ersten Mal aufkamen, das war richtig verbunden mit allem, was man sich bei so Ermittlungen vorstellt. Da wurden Geschäftsräume durchsucht, da gab es beispielsweise auch das Abhören von Telefonaten. Also es wurde da schon genauer hingeschaut und am Ende hat die Staatsanwaltschaft beim genauer Hinschauen gesagt, es gibt keinen Anfangsverdacht für weitere Ermittlungen und deshalb wurden die Ermittlungen eingestellt. Und das ist ein bisschen auch, und das wird interessant dann zu beobachten sein im Untersuchungsausschuss, das Verständnis der AfD, wie Justiz funktioniert. Das wird natürlich ja auch so ein bisschen, das ist alles ein politisches Willkürinstrument, diese Justiz. Das gehört ja auch ein bisschen in die Erzählung der AfD zum Funktionieren unseres demokratischen Systems. Und mal sehen, ob sie das im Untersuchungsausschuss dann auch thematisiert. Denn dass ein Staatsanwalt vom Landrat oder von irgendeiner politischen Partei den Auftrag kriegt, jetzt Ermittlungen einzustellen, das nachzuweisen, das stelle ich mir doch relativ schwierig vor.
Nicht nur die Justiz war mit diesem Fall beschäftigt, sondern es gab ja auch zahlreiche parlamentarische Anfragen, oder?
Natürlich, die AfD hat ja dieses Thema schon lange in den Landtag getragen und es gab ja auch Diskussionen. Die Presse ist voll mit Berichterstattung über das, was dort im Landkreis in Sachen Flüchtlingsunterbringung passiert ist. Man hat sich da auch gegenseitig überzogen mit Anzeigen. Da kann ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber der Bürgermeister von Rheinsberg gegen den Landrat, der Landrat dann wieder zurück wegen Behauptungen, die er nicht stehen lassen wollte, gegen den Bürgermeister. Das ist alles hin und her gegangen. Und auch im Landtag gab es immer wieder eine parlamentarische Beschäftigung. Nochmal Ines Seiler von der SPD.
Es gab Verfahren, die eingestellt wurden. Es wurden auch ungefähr an die 30 Antworten, also kleine Anfragen gestellt. Die wurden auch alle beantwortet. Es ist wirklich fraglich, was hier Neues zutage gefördert werden soll. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier zu neuen Erkenntnissen gelangen werden. Aber eins ist schon mal sicher, es wird den Steuerzahler auf jeden Fall gut Geld kosten. Bis zu 1 Million kostet so ein Untersuchungsausschuss und das ist schon eine Hausnummer.
Ja, man rechnet mit 600.000 Euro im Jahr kostet so ein Ausschuss. Man rechnet auch damit, dass man vielleicht 1,5 Jahre braucht. So errechnet sich dann diese Zahl von 1 Million. Ich sage, das ist der Preis der Demokratie. An der Stelle müssen wir jetzt, glaube ich, nicht sparen. Die Verfahren sollen dann schon durchgezogen werden. Und wahrscheinlich wird die AfD auch darauf abheben, ja, es gab diese Anfragen, es gab auch die Antworten, aber die waren für uns unzufriedenstellend, weil sicherlich ganz oft auch die Landesregierung, die dann bei kleinen Anfragen von Parlamentariern auch gerne mal antwortet, das liegt nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Dazu können wir keine Auskünfte geben. Da haben wir nichts mit zu tun. Und natürlich gab es x Antworten, aber die sahen dann alle so aus. Und das findet dann die AfD natürlich nicht ausreichend, nicht hinreichend und wird deswegen auch nochmal Druck machen und sagen, die Antworten haben uns nicht gereicht. Wir werden versuchen, sie in den Untersuchungsausschuss zu holen. Ob sie sie bekommen, das ist fraglich.
Gib uns zum Abschluss auch nochmal einen kleinen Ausblick. Wann startet der Untersuchungsausschuss denn in seine inhaltliche Arbeit und wer könnte da vorgeladen werden? Wen könnten wir da sehen?
Vielleicht, also auf jeden Fall wird sicherlich der Landrat vorgeladen werden. Wir müssen ja mal gucken, ob es dann noch der amtierende Landrat ist, weil es ist jetzt einmal im Monat eine Sitzung angesetzt. Also im Juni wird es eine geben. Ob da schon Zeugen kommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird, glaube ich, dann erst die Zeugenliste besprochen. Dann gibt es eine Sommerpause. Juli, August gibt es keine Sitzung. Dann geht es im September einmal im Monat los. Jetzt rechnen diejenigen, die sich mit dem Ausschuss beschäftigt haben, damit, dass es wahrscheinlich im Oktober die ersten Zeugenaussagen dann geben wird. Und natürlich wird die AfD versuchen, alle Beteiligten bis hin zu den Unternehmen vor den Untersuchungsausschuss zu holen. Ob das gelingt, weil man ja, wie ich schon gesagt habe, nicht jede Geschäftspraxis, nicht jedes Geschäftsgeheimnis in so einen Ausschuss holen kann, das wird sich dann zeigen, müssen wir sehen.
Damit sind wir alle auf dem aktuellen Stand. Ich danke dir, Thomas, und wir werden mit Sicherheit nochmal auf diesen ganzen Vorgang und diesen Untersuchungsausschuss schauen. Ich danke dir. Bis dann.
Gerne.
Zum Schluss gibt's noch einen Podcast-Tipp. This is America, Free Luigi, erzählt den Fall von Luigi Mangione, der mutmaßlich einen der mächtigsten Manager der USA auf offener Straße erschossen hat. In den sozialen Medien wird er von vielen seitdem als moderner Robin Hood verehrt. Host Keschrau Beros nimmt sie mit von New York bis San Francisco, von Medienhype bis zu juristischen und gesellschaftlichen Abgründen. 5 Folgen, die man auch gut in einem Rutsch hören kann, so habe ich es zumindest gemacht. Den Podcast This is America, Free Luigi finden Sie in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt. Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name war und ist Jonas Wintermantel. Bitte bleiben Sie uns gewogen.